Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt unser Chefkritiker und frisch Corona-getesteter Christoph Pedersen. Hallo Christoph.
Moin Sebastian.
Und zu meiner Rechten auf meinem Laptop haben wir ein Leinwandliebe-Debüt, nämlich der gute Ben aus der Filmstarts-Redaktion. Hallo Ben.
Hallo Sebastian.
Und wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt so wahnsinnig viel über Comicfilme und, keine Ahnung, Filme geredet haben, die gerade auch nicht so aktuell waren, reden wir mal wieder über was Aktuelles. Und zwar so aktuell, dass der Film, über den wir heute reden, den könnt ihr seit Mittwoch eigentlich sogar auch schon gucken, und zwar auf Netflix. Denn es geht um Love and Monsters. Weil wir ja alle irgendwie immer noch darauf warten, dass wir Godzilla vs. Kong endlich sehen können, kommt Netflix um die Ecke und liefert uns einen Monsterfilm. Ich weiß, Christoph grinst, weil du hast, glaube ich, Godzilla vs. Kong schon gesehen, oder?
Ich darf dazu nichts sagen.
Ja, okay, gut. Aber ich weiß, dass er ihn schon in irgendeiner Pressevorführung gesehen hat. Darum beneide ich ihn auch immer noch sehr. Aber gut, wir reden über Love and Monsters, den neuen Netflix-Film. Ben, sag doch mal irgendwie den Leuten da draußen kurz, worum geht es eigentlich in Love and Monsters?
Jo, gerne. In Love and Monsters geht's um so einen jungen Mann, Mitte 20, der in der Postapokalypse unter einem Bunker lebt und ja, dort schon seit 7 Jahren, war schon lange nicht mehr an der Oberfläche und ja, er vermisst seine große Liebe, die er damals als Monster die Welt überrannt haben, verlassen musste. Und er weiß aber, sie befindet sich irgendwo in einem anderen sicheren Versteck. Und ja, dann denkt er sich, gut, ich bin mal ganz romantisch und abenteuerlustig und mache mich, auch wenn ich keine Ahnung vom Überleben da draußen habe, mache ich mich auf an die Oberfläche und reise zu meiner Geliebten, was ja 85 Meilen weit weg ist und ja, der Weg ist voller Monster, genau.
Ja, genau, da haben wir es. Das ist so grob zusammengefasst. Wir haben, also der junge Mann heißt Joel, damit wir, und seine große Liebe heißt Amy. Joel gespielt von Dylan O'Brien und Amy von Jessica Henwick. Dann fangen wir doch einfach mal an. Erstmal, wie fandet ihr so dieses ganze Szenario mit den Monstern?
Man könnte ja glauben, dass das die nächste Comic-Verfilmung ist oder die nächste Remake oder das nächste Schieß mich tot. Aber es ist tatsächlich eine originale Idee von den Drehbuchautoren, mit der sie schon lange hausieren gegangen sind. Aber es fühlt sich natürlich nicht so an. Es ist aber gar nicht so schlimm, weil der Film, also für mich zumindest, hat sich der Film trotzdem ungemein frisch angefühlt.
Ja, absolut.
Also ich fand den von Anfang an extrem sympathisch. Weil dieses Ganze mit den Monstern, die sind zwar schon ziemlich schleimig und die sind ziemlich eklig und die haben alle ganz viele Zähne und alle ganz viele Beine, weil das sind alles quasi frühere Kaltblüter, die nach einem, also das ist so ein bisschen geckig am Anfang erzählt, ein Meteorit rast auf die Erde zu. Es ist aber gar nicht der Meteorit, der dafür sorgt, dass diese Monster dass diese Tiere mutieren und dann die Erde übernehmen, sondern die Erde schießt Atombomben in Richtung Asteroid, dann fällt ganz viel von diesem Raketenmüll auf die Erde und alle Kaltblüter auf der Welt mutieren und dann hast du auf einmal 1000 Füßler, die so groß sind wie ein Kleinwagen und die machen halt die Menschheit platt. Und das Ganze wird am Anfang aber so mit so einem mega Augenzwinkern präsentiert. Also ich fand den von Anfang an extrem lustig, extrem sympathisch. Und trotzdem sind die Monster aber nicht niedlich, sondern die Monster sind irgendwie, man weiß auch nicht, die Monster sind schon das Highlight, ne?
Ja, obwohl ich echt sagen muss, ich hätte mir ein paar mehr Monster gewünscht, irgendwie, ich weiß nicht, so, ich habe immer so auf so das eine Monster gewartet, was jetzt vielleicht nochmal so ein i-Tüpfelchen setzt. Ich muss dir aber auch recht geben, ich fand so vom Monster-Design her, das war ja auch irgendwie, keine Ahnung, so riesige Schnecken hat und sowas, heißt, das war ganz sympathisch, dass es halt mal nicht so total abgespacede außerirdische Monster sind oder so. Das fand ich ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie die ganze Zeit immer so auf das eine große Monster gewartet, was mich nochmal so richtig vom Hocker haut. Ben, wie war es bei dir mit den Monstern?
Ja, die Monster fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich hätte mir vielleicht dann doch ein bisschen mehr so, ja, noch so einen individuellen Touch gewünscht. Die waren ganz nett, Designs sahen alle super gut aus, aber es waren dann doch nur irgendwie ja, große Varianten von bestehenden Lebewesen oder so. Also da war, finde ich, sag mal, der Kreativitätsregler nicht auf Maximum. Ja, und an sich, so mal, um mal so noch einen allgemeinen Eindruck zu vermitteln, sympathisch fand ich ihn auch. Wenn er mir dann doch auch, ja, obwohl es ein Originalstoff ist, schon ein bisschen sehr an Zombieland erinnert hat, nur halt eben mit Monstern statt mit Zombies. Und ja, leider war es dann bei mir auch so, dass diese anfängliche Sympathie im Laufe des Films so ein bisschen abgenommen hat. Also besonders lustig fand ich ihn dann doch nicht und stellenweise, ja, habe ich mich dann schon auch ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen.
Also ich will noch mal zu den Monstern zurückkommen, weil
Okay.
gerade das, was ihr bemängelt mit der fehlenden Kreativität, fand ich halt, ich fand das halt super, dass es einfach nur gigantische kleine Insekten sind, die auch sehr, sehr originalgetreu gemacht wurden. Weil große Monster, die irgendwie aufwendig oder abgefahren designt sind, habe ich ohne Ende. Ich fand das super. Ich fand auch super, was sie damit gemacht haben. Also es gibt diese, meine Lieblingsszene ist die mit dem Tausendfüßler.
Ja.
Die ist da also mitten im Wald, im dunklen Wald, dann steht da so ein einziges riesiges Gummientchen. Das ist wahrscheinlich aus einem früheren Freizeitpark, so ein kleines Schiff oder so, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sieht das aus wie eine riesige Gummiente. Und dann kommen aus dem Boden so Stacheln. Und man denkt, das ist der Rücken von irgendeinem Tier. Und dann stellt man aber fest, dass das also auf dem Rücken liegender Tausendfüßler in der Erde ist. Und das sind alles diese kleinen Beinchen. Also ich finde schon, wir oder da mit der Schnecke auch und so. Ich finde dann sozusagen, was er mit den Riesenviechern anfängt, das fand ich schon extrem kreativ. Und ich fand gerade gut, dass es so wenige waren, dass man immer
Okay.
mehr will. Also ich will lieber mehr wollen, als zu
Ah,
sagen, ach, jetzt noch eins. Das ist, ich spiele gerade Dark Souls.
ja,
Und ich finde, das ist genauso wie so in Dark Souls und so, dass jedes einzelne Monster dann wirklich so ein Event ist und nicht
okay.
irgendwann einfach nur noch immer mehr und dann ist es einem auch egal, sondern man will immer das nächste. Und ich bleibe lieber noch mit so ein bisschen so, ich hätte gerne noch mehr gewünscht, ist ein schöneres Gefühl als, ja, ich habe alles bekommen und jetzt bin ich pappsatt.
Ja, okay. Also, wie gesagt, also bei der Kreativität bin ich bei dir, Christoph. Also, das fand ich auch mal ganz interessant. So, wie gesagt, ich habe schon diese Schnecke erwähnt, die fand ich persönlich irgendwie ganz knuffig. Und so die anderen Viecher, die man sieht, fand ich auch wirklich gut. Bei mir war halt wirklich einfach so dieser Wunsch da, okay, ich will noch irgendwie so ein cooles, großes Monster hätte ich gerne noch gesehen. Aber gut, keine Ahnung, vielleicht kommt ja noch ein Teil 2 oder so, da reden wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal drüber. Ich will aber nochmal auf was eingehen, was Ben gesagt hat. Und das ist mir auch sehr, sehr stark ins Auge gefallen, weil Ben hat es so ein bisschen mit Zombieland verglichen. Von Ruben Fleischer, die Action-Zombie-Komödie mit Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone und Abigail Breslin. Und es hat mich auch ein bisschen an Zombieland erinnert. Also allein die Tatsache, dass wir halt Joel die ganze Zeit als Erzähler aus dem Off haben, ist schon mal so auch was wir in Zombieland hatten. Dann trifft er ja, Joel trifft im Verlauf des Films ja noch so einen Survival-Experten, gespielt von Michael Rooker. Und der hat mich auch die ganze Zeit an Woody Harrelson in Zombieland erinnert, wo er hier, wie heißt er, Tallahassee spielt. Und dann haben sie ja auch noch diese Überlebensregeln, die man so braucht, um irgendwie in dieser Welt mit den Monstern zu überleben. Das hat mich halt auch ständig an diese Regeln erinnert, die Jesse Eisenberg in Zombieland erwähnt. Wie war es für euch? Hat es zu sehr gestört oder ist gar nicht so ins
Ich
Gewicht
finde,
gefallen?
die Parallelen sind wirklich genauso, wie du sie gerade aufgezählt hast, nämlich auf der reinen, also sozusagen auf dem, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also die Sachen sind alle gleich,
Ja.
aber der Ton und die Art, wie sie wirken, ist komplett unterschiedlich.
Hm.
Weil in Zombieland ist es halt zynisch und es ist halt dieses Meta-Ding und so, und das ist hier gar nicht. Das ist hier alles viel naiver und die Figuren sind viel nicht so drüber und es ist alles berührender. Also zum Beispiel bei Zombieland hat für mich, also ich fand den lustig, aber dieses ganze Meta-Ding hat für mich komplett die emotionale Ebene weggenommen. Das ist halt so ein Meta-Spaß. Und das ist hier gar nicht. Das bleibt alles so eine, also er übertreibt nicht damit, sondern übernimmt die Elemente und deswegen haben die Figuren für mich hier viel besser funktioniert. Also es ist einfach eine Metaebene weniger. Der ganze Film ist ja relativ retro, also ohne absichtlich retro zu sein, weil dieses Ganze mit diesen riesigen Fröschen und riesigen Schnecken und so sind ja so die klassischen Monsterfilme der 50er bis 70er. Wahrscheinlich eher, also 50er waren sie ja noch ernsthaft, in den 70ern wurden sie ironisch und dieser ist irgendwo in der Mitte davon. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen 60er. Und auch diese Art von der Untergang, Weltuntergangsangst ist auch 50er, also quasi so ein moderner YA-Film, aber mit diesen klassischen Elementen. Und auch der ganze Tonfall des Films ist total 80er Jahre Teenie-Romcom. Also so John Hughes ist da ein großer Einfluss und sowas. Merkt man total. Und es hat alles noch so eine ziemliche Naivität, die man sowohl im Monster-Genre oder diesem Horror-Genre und in der romantischen Komödie in den letzten Jahren selten gesehen hat. Also wenn man da so ein bisschen so mehr Fan dieser alten, zurückgenommenen 80er-Filme ist, dann ist man hier eigentlich relativ richtig.
Ja, wie sieht es da bei dir aus, Ben?
Ja, ich muss sagen, wenn man jetzt nochmal den Zombieland-Vergleich bemüht, da möchte ich Christoph in einem Punkt recht geben, nämlich, dass sich trotz dieser Parallelen Love and Monsters dann doch anders anfühlt. Leider, wo ich da anderer Meinung bin, also mich hat der Film auch nicht emotional berührt. Dafür war er mir nämlich auch schon zu sehr auf Selbstironie und wir machen, also dieses ganze Abenteuer ist alles nur ein großer Spaß. Für mich kam da nie so wirklich die Gefahr, die ja eigentlich enorm ist, kam, finde ich, gar nicht so wirklich raus, weil ich die ganze Situation nicht so ernst nehmen kann. Also, um es mal ja genauer zu beschreiben, dieser Joel ist ja wirklich ein absoluter Nichtsnutz in der Postapokalypse, kann man sagen. Der wird ja so etabliert in seinem Bunker als jemand, der eigentlich nur Ahnung hat vom Kochen und vom Zeichnen. Alle anderen um ihn herum sind so richtige Überlebenskünstler und schauen auch teilweise mit Augenklappe und Narben und wirken auch so ein bisschen wie aus so einem 80er-Jahre-Actionfilm oder so. Und das ist ja eigentlich ganz cool. Aber mir war es dann doch zu übertrieben, als er dann rausgeht, nur mit so einer mickrigen Armbrust bewaffnet, wo man sich denkt, der kann damit niemals ein Monster erlegen. Die Pfeile, die schauen so zerbrechlich aus und da denke ich mir, hätten die denn nicht eine vernünftige Waffe geben können? Naja, jedenfalls diese ganze Situation war für mich so, okay, der hat die schlechtmöglichsten Überlebenschancen und der Film muss es irgendwie so zurechtbiegen, dass er trotzdem all das überlebt. Und er bemüht sich nicht mal drum, dass es halbwegs glaubwürdig ist. Und das hat mich ein bisschen gestört und mir so den emotionalen Zugang verwehrt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Da finde ich, sind wir wieder an diesem Punkt, was du sagst, Ben, dass so quasi irgendwie gefühlt keine Gefahr auf ihn lautet. Sind wir wieder bei diesem Punkt, wo ich mir denke, ich hätte gern mehr Monster gehabt. Weil ihm halt ständig erzählt wird, oh, da draußen ist alles super gefährlich und ständig werden dir irgendwie Monster begegnen und eigentlich rennt er ja relativ gut diese, was über 80 Meilen da irgendwie durch die Gegend. Aber ich weiß nicht, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite kann ich dich verstehen, Ben, aber auf der anderen Seite hatte ich irgendwie trotzdem verdammt viel Spaß mit diesem Film.
Ja, also man muss das einmal klar sagen, damit das hier kein falscher Aufdruck kommt, das ist ein Familienfilm, ne?
Ja, ja.
Also das ist von dem Tonfall her, also von dem Abenteuergrad her so Größenordnung Goonies und sowas. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht vom harten, erwachsenen Monsterfilm.
Ja, ja.
Aber ich gebe Ben auch recht, also die Gefahr spürt man nicht wirklich. Es ist halt, es bleibt, obwohl die Monster überraschend, deswegen mussten sie wahrscheinlich auch ein bisschen gegensteuern, weil die Monster sind zum Teil ja echt gruselig animiert. Also, an meinen Tausendfüßer lasse ich nichts kommen.
Ja, ja,
der könnte in einem harten Horrorfilm genauso animiert sein. Und dann, damit das aber natürlich irgendwie noch familientauglich, also familientauglich heißt ab 10, sag ich mal.
Ja, ja.
So, und damit das noch bleibt, mussten sie natürlich im Tonfall ein bisschen gegensteuern, ne?
Aber das fand ich gut, wie gesagt, und da muss ich echt, finde ich, Dylan O'Brien loben, ich habe vorher nichts von ihm gesehen eigentlich. Also ich habe diese ganze Maze Runner-Reihe tatsächlich nie gesehen. Das muss ich irgendwann mal nachholen. Aber ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch und irgendwie allein auch so durch seine amüsanten Off-Kommentare und einfach so, wie er sich gibt, fand ich ihn immer ganz, ganz cool, so wie er da durch die Gegend stapft. Und ich meine, komm, er findet dann am Ende noch diesen Hund namens Boy. Das ist sowieso schon mal beste Leben. Damit hat der, dieser Film sofort einen Pluspunkt bei mir weg. Ja, süßer Hund, passt. Das hat ja auch so ein bisschen die Zusatzepisoden von The Walking Dead gerettet. Später findet er ja dann, trifft er ja dann noch auf Michael Rooker und der ist ja auch unterwegs mit einem jungen Mädchen namens Minnow, gespielt von Ariana Greenblatt, die ich übrigens auch großartig fand. Also die, die Kleine, ich weiß nicht, wie alt war die? 6, 7 oder so?
Ich glaube, ein Tacken, ey.
8.
Die rockt auch. Acht. Also wir müssen nur mal kurz sagen, wer das ist, damit die Leute das wissen. Michael Rooker ist wer aus Guardians of the Galaxy?
Yondu. Natürlich. Yondu. Oder für alle Walking Dead-Fans, Merle Dixon.
Der genau. Bruder von und Daryl. Diese Ariana Greenblatt, die so eine, diese kleine Überlebenskünstlerin da spielt, die ist quasi gerade der Kinderstar in Hollywood. Also die rockt da alles weg. Die war auch die junge Gamora, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie in Avengers 4 mitgespielt. Ah. Und die ist gerade so go-to. Du merkst das auch sofort. Also das ist nicht wirklich natürlich. Also man merkt schon, dass sie dahin trainiert ist, aber die rockt das weg.
Ich wollte gerade sagen, die fand ich super. Also da habe ich echt gedacht so, krass, sehr, sehr cool, echt gerne irgendwie mehr von der, weil ich finde, die hat gut gepasst, wenn sie dann auch Joel zeigt, wie er überhaupt mit seiner kleinen, mickrigen Armbrust umgehen soll und so. Also sie hatten, finde ich, eine sehr, sehr schöne Dynamik zu dritt auch einfach so. Michael Rooker als dieser, ja, ich kenne mich mit allem bestens aus, und sie, die auch die ganze Zeit immer so frei schnauze, ja, ach, du musst schon ein bisschen mehr hier machen, sonst überlebst du das nicht und so. Und er steht immer wie so ein nasser Hund daneben und denkt sich so, ja, okay, ich lass mir gerade irgendwie von einem kleinen Mädchen was erzählen, wie ich überleben soll. Das fand ich super.
Ich muss auch wirklich sagen, dass ich das richtig schade fand, als sich dann die Wege von denen wieder getrennt haben. Mhm. Mir ging es wie dir. Ich war voll begeistert von dieser Dynamik von denen. Also als die gemeinsam unterwegs waren, das war für mich, glaube ich, so die beste Phase des Films. Und ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir dann schon in Spoiler-Territorien geraten, wenn ich da jetzt großartig was weitererzähle. Aber ich hätte auf jeden Fall mehr von denen gewünscht.
Ja, ich finde auch, der Trailer suggeriert es ja so ein bisschen, dass man sehr viel mehr von denen bekommt. Und am Ende ist es gar nicht so viel. Und es geht dann halt doch irgendwie erstmal nur so mit Joel weiter. Da gebe ich dir auch recht, Ben, das hätte man ausbauen können. Wie gesagt, ich glaube ja auch immer noch, dass, weiß nicht, wenn dieser Film erfolgreich wird, dass da vielleicht ein Teil 2 noch irgendwie kommen könnte.
Ich glaube, da hat, also man sieht ja momentan, also wir können das kurz erzählen, der Film ist ja von Paramount und Paramount verscherbelt gerade eine Menge seiner Filme an Netflix.
Ah, okay.
In diesem Fall haben sie es gemacht wie bei SpongeBob, dass sie die Amerika-Rechte behalten haben und nur die weltweiten Rechte verscherbelt haben. Also in Deutschland kommt der jetzt halt direkt bei Netflix. Mhm. Und in Amerika haben sie ihn kurzzeitig letztes Jahr, ich glaube in dieser Phase, weißt du, nach der ersten Kinoöffnung rausgebracht, und da hat er nur 1 Million eingespielt.
Ah, okay.
So, also das war aber wirklich, der hatte da auch keine Chance. Aber ich glaube, der müsste jetzt schon richtig abgehen. Wobei, also gemessen an dem, wie jetzt so in den letzten Tagen bei uns auf Filmstarts Nachrichten zu dem Film gelaufen sind, also echt überragend. Also ich glaube, auf Netflix könnte der richtig abgehen.
Denke ich mal auch.
Und ich könnte mir, vor allen Dingen, weil das ist halt was für jeden. Den kannst du halt als Erwachsener, kannst du den gucken, du kannst den mit der Familie gucken, der ist einfach so, weißt du, der deckt halt alles ab. Ja. So Fantasy läuft auf Netflix irgendwie auch immer. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die den dann irgendwie selbst bestellen.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist er auch noch so, der ist nicht so lange liegen geblieben, dass man sagt, der ist eigentlich schon beim Start so, da, bis man da die Schauspieler wieder zusammenbekommt, die sind jetzt alle 10 Jahre älter. Nee, das ist noch so in dem Bereich, wo man sagen kann, könnte, wenn man sich jetzt demnächst entscheidet, ginge das noch. Hm. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das will, weil bei diesem YA-Film, da habe ich ja auch mal, da ist ja Maze Runner, den du schon erwähnt hast, wo Dylan O'Brien, den ich auch gesehen habe, wo ich ihn auch super fand, ist einer der ganz wenigen Ausnahmen, wo die so eine YA Reihe ja mal zu Ende gebracht haben. Ja. Das ist ja eins meiner Pet-Peeves, ne? Dass ich das hasse, wenn diese Teenie-Filme da anfangen. Und am Ende, aufhören, am Ende des ersten Films versteht man erst, worum es überhaupt geht. Da tut sich diese riesige Welt auf und da kommen die anderen Filme nicht mehr. Und ich muss ein Buch lesen, ich lese keine Bücher. Ja. So, und das ist alles ganz furchtbar. Und deswegen fand ich super, dass hier ist in sich abgeschlossen, hat ein gutes Ende. Ich weiß jetzt nicht, was ich in der Welt. Also es ist ja auch nicht so, dass sich dann noch so ein großes Geheimnis eröffnet. Da müsste man wieder irgendwas mit mehreren Stämmen machen.
Ja,
oder
klar,
weiß ich. Und dann hat man den gleichen postapokalyptischen Brei, den du in jeder scheiß Serie zu dem Thema hast. Dementsprechend, nee, das ist, ich finde das besser so.
Okay, wie würdest du zu einer Fortsetzung stehen, Ben?
Ich wollte ganz kurz noch zur Klärung nachfragen, weil das dich vielleicht die Zuhörer dann auch fragen. YA steht für Young Adult, oder?
Na?
Ja. Also Filme genau. Für junge Erwachsene quasi.
Ja, Twilight halt.
Genau,
ja,
Twilight,
okay, sowas.
Divergent und
Maze Runner.
Maze Runner halt auch. Ne? Mhm.
Ja. Und 87 andere Filme, die man zum Glück früher vergessen hat.
Genau. Ja, okay. Ja, zur Fortsetzung. Ich muss auch sagen, also ich brauche keine Fortsetzung. Liegt auch daran, dass ich jetzt den Film auch nur so durchschnittlich fand. Ich glaube aber schon, dass eine Fortsetzung gut möglich ist und es, finde ich, auch Zeichen dafür gibt. Mhm. Zum Beispiel, es gibt ein Monster, das so angedeutet wird mal, aber nie dann sich so richtig zeigt. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, das könnten die jetzt noch aufgreifen, zum Beispiel für eine Fortsetzung. Es wird dann auch noch am Ende so in den Credits so ja, als Zeichnung wird es gezeigt und so. Ja, also ja. Und auch storymäßig, es gibt ja quasi schon so ein neues Ziel, das die jetzt haben, aber ja, ist halt auch schon wieder jetzt so spoilermäßig, also ja, vielleicht noch über was anderes reden erstmal.
Aber es wäre dann halt sehr abgegriffen. Also wenn der Film ja. So weitergeht, wie man denkt, dass er weitergeht, dann ist das quasi The Walking Dead, diese deutsche Netflix-Serie, wie heißt die?
Dark?
Tribes. Dann ist das quasi das mit Monstern. Ja, nee, komm.
Ich weiß nicht. Also ich muss ja echt sagen, also auch wenn ich gemeckert habe, dass so wenig Monster sind, aber ich hatte halt echt irgendwie verdammt viel Spaß mit dem Film. Und wo ich am Ende wirklich gedacht habe, okay, ich würde mir davon auch mehr angucken. Aber was ich mir tatsächlich eher gedacht habe, wie geil wäre dieser Film bitte als Videospiel? So eine Mischung aus The Last of Us meets, keine Ahnung, Shadow of the Colossus, wo du als kleiner Fatzke da irgendwie durch die Gegend rennst und irgendwo.
Das ist Monster Hunter 1:1, das Spiel.
Okay, keine Ahnung, ich habe Monster Hunter nie gespielt, deswegen.
Ja, das kommt ja auch noch dieses Jahr ins Kino.
Okay, aber
nur, dass der Protagonist halt ein Lappen ist und kein krasser Krieger.
Ja.
So. Und, aber ist ja auch lustig.
Und ich meine, weiß nicht, bei Monster Hunter, die zerlegen doch dann noch die Viecher und bauen daraus sich irgendwie Zeug, oder nicht?
Ja.
Ja, naja, aber ich fände es lustig. Weil vielleicht muss ich dann tatsächlich mal Monster Hunter spielen.
Ja. Dann, oder wenn du Dark Souls und so magst auch.
Das oh ne, ich hasse Dark Souls. Ja. Also ich habe es einmal versucht zu spielen, aber sorry, das ist so die Art von Spiel, da kann ich nicht lange durchhalten. Das ist mir einfach zu schwer. Also ich habe noch einen kleinen Meckerpunkt, den ich tatsächlich irgendwo ein bisschen schade fand, und zwar Jessica Henwick. Die spielt ja die Amy. Ich weiß nicht, die meisten kennen sie wahrscheinlich aus den ganzen Marvel-Netflix-Filmen. Da hat sie ja irgendwie auch
eine Serien, ne?
Serien, genau. Da hat sie ja mitgespielt. Ich fand, sie war ein bisschen weiß nicht, so, man hat irgendwie nicht wirklich viel mit ihr gemacht. Also sie ist zum Anfang mal kurz da, um zu zeigen, ja, das ist die große Liebe von Joel. Dann ist sie halt immer nur aus dem Off zu hören. Und das, was wir von ihr im Finale sehen, ohne jetzt groß zu spoilern, ist nicht sonderlich aufregend.
Ich fand das halt vom Ansatz her, das hat auch Helena, die für uns die Kritik geschrieben hat, geschrieben, ich finde das vom Ansatz her interessant. Weil wir sprechen ja die ganze Zeit von der großen Liebe. Das ist ja nicht die große Liebe, das ist einfach seine erste Teenie-Schwarm-Liebe, weißt du, die normalerweise, sagen wir mal, das ist diese typische Liebe mit 16, 17 und wenn man dann aufs College geht, dann bricht die auseinander und dann ist das großer Weltschmerz und dann macht auch jeder sein Ding. Und dass er die 7 Jahre später immer noch so hat, ist ja nur, weil sein Leben ja quasi gestoppt wurde.
Ja.
Und er ist ja auch in dem Bunker, wo er ist, ist er der einzige Single. Nachts haben wir alle Sex und er liegt da in seinem Bett und hält sich die Ohren zu. Ne? So, und das heißt sozusagen, er ist in seiner Entwicklung einfach stehen geblieben und für ihn, er liebt sie halt immer noch. Aber man weiß halt nicht, was mit ihr ist. Und es kommt halt auch raus, dass sie bei ihr das nicht so gelaufen ist. Mhm. Und das ist ja halt einfach ein super Konflikt. Ich meine, den gibt es natürlich ein bisschen düsterer in der realen Welt auch häufiger mal, dass in beide Richtungen, aber oft sind es Typen, die dann an der Frau hängen bleiben, die dann aber schon mal ein bisschen weitermacht in ihrem Leben. Und sozusagen, er lädt schon einfach hin, ohne sie vorher zu fragen, ob er überhaupt kommen soll.
Ja.
Und er weiß nicht, ob er da irgendwie, ob sie einen Typen hat oder ob sie überhaupt noch was von ihm wissen will oder so. Und das ist ja schon ein spannender Konflikt, der dann auch nicht komplett weggewischt wird. Aber halt er wird auch, er wird dann, also es wird angedeutet, dass da noch düstere, oder was heißt düstere, aber komplexere Seiten sind. Mhm. Das ist erstmal gut, dass er es überhaupt anerkennt und dass er das macht. Und dann wird es doch zur Seite gewischt.
Mhm. Ja. Ben, wie fandst du das?
Da kann ich mich eigentlich nur Christoph anschließen. Diesen Konflikt fand ich auch, es war ganz nett, aber ja, letzten Endes, man hat es, finde ich, schon ein bisschen kommen sehen, dass das sich vielleicht nicht so, dass die Beziehung jetzt vielleicht nicht wieder so aufflammt, wie es der Dylan O'Brien, Joel heißt er ja, wie er sich das so ausmalt in seiner Fantasie, die halt wirklich noch vor irgendwie vor 7 Jahren stehen geblieben ist. Ja, zu Jessica Henwick selbst war auch so, naja, sie ist halt da. Das ist mir jetzt nicht besonders positiv oder negativ aufgefallen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich gelesen habe, dass sie ja durch diese Marvel-Serien so kampfmäßig total erprobt ist. Mhm. Und sie jetzt für Love and Monsters mussten sie ihr beibringen, schlechter und amateurhafter zu kämpfen. Und das finde ich so einen kleinen netten...
Wobei ich sagen muss, ich habe das auch vorher gelesen, steht auch in unserer Kritik. Aber dann, als ich das gesehen habe, am Schluss, die ist da schon ziemlich badass drauf.
Ich wollte gerade sagen, ja eben. Also ich fand sie jetzt auch nicht schlechter. Und ich finde halt auch so, ich meine gut, sie hatte halt 7 Jahre lang Zeit, in der sie ja irgendwie auch was gelernt haben konnte. Ne? Ich meine, wenn wir Michael Rookers Typi da sehen mit seinem Samurai-Schwert, wie er da durch die Gegend rennt. So. Und wie gesagt, wir haben ja auch die kleine Minnow, die was mit 8 Jahren da schon irgendwie der krasseste Badass ist. So, warum also nicht Jessica Henwick?
Ne? Nee, ist ja auch völlig, passt ja auch dann. Ja.
Die eine Szene hat mich sehr an Wonder Woman erinnert, von ihr. Welche? Wo sie irgendwie so ein Blech nimmt und damit Schüsse abwehrt, so.
Stimmt, das ist so ein bisschen wie dieser diese Grabenszene aus Wonder Woman.
Naja, gut.
Aber ein bisschen, ja.
Muss ja auch mal sein.
Am Schluss dreht der Film schon komplett ab.
Ja.
Und dann ist auch Dylan O'Brien auf einmal sehr gut im Kämpfen nach 7 Tagen.
Ja, naja, gut. Ich meine, er kriegt ja auch so eine kleine Trainingsmontage, wie man irgendwie das
Ich mit, war auch eine Trainingsmontage, mein Lieben, weißt du? Ich habe wieder angefangen mit mehr Sport.
Ja.
Und am ersten Tag konnte ich 3 Liegestützen und am 7. Tag konnte ich 5, ja.
Ja.
Aber ich habe nicht am ersten Tag 3 Liegestützen gemacht und am 7. riesige Monster verprügelt. So hat das leider nicht funktioniert. Ich brauche einfach auch eine Trainingsmontage in meinem Leben.
Du brauchst eine Trainingsmontage, du brauchst dazu einen coolen 80er-Jahres-Song wie bei den ganzen Rocky-Filmen. Und dann
läuft
das. Dann läuft das. Dann läuft es mit den Liegestützen, dann läuft es mit den Monstern killen und sowas alles. Ja, finde ich sehr witzig. Ja, wir bräuchten alle mehr Trainingsmontagen in unserem Leben. Ich glaube, das würde alles viel einfacher. Und Freeze-Frames. Ich finde Freeze-Frames auch gut.
Oder man braucht einfach mal Monster. Das halt wirklich auch mal das Adrenalin hochkocht.
Ja, aber lass mich mit Monster in Ruhe. Jetzt machen wir erstmal Corona und dann sehen wir mal. Ja,
genau. Corona ist Monster genug für diese Welt.
Ja, wir müssen ja nochmal jetzt, wo wir schon über die ganzen Monster geredet haben.
Ja, jetzt kommt's.
Und Corona. Was haben Corona und Monster zusammen? Was ist die Folge davon?
Sie sind doof und wir müssen zu Hause
Corona bleiben. Plus Monster gleich.
Quarantäne?
Keine Ahnung.
Oscar-Nominierung für Love and Monsters.
Ach ja, stimmt.
Weil der Film ist tatsächlich für die besten Effekte Oscar nominiert. Ja. Was für so einen Film, der hat 30 Millionen gekostet. Das kommt ab und zu mal vor, ist dann immer überraschend. Das war hier bei dem, mit dieser künstliche Körperfilm vor ein paar Jahren, der dann auch gewonnen hat, überraschend.
Ach, die Haut, künstliche Körper?
Nein, das mit der die Tomb Raider spielt.
Ach, Alicia Vikander, Ex Machina.
Ja, Ex Machina, der ja gegen alle Wetten dann sogar gewonnen hat. Also ab und zu kommt das vor, dass diese Indie-Filme nominiert werden. Jetzt mittlerweile immer häufiger, was ich gut finde, weil dann nicht einfach nur Geld ausgezeichnet wird. Aber in diesem Jahr ist das echt, also die Kategorie ist echt enttäuschend. Das liegt halt an Corona, weil die meisten großen Sachen sind ja nicht rausgekommen. Es ist nominiert, sind Love and Monsters. Mhm. Ich habe das auch, am Anfang habe ich mir gedacht, das ist echt nur so eine Notlösung. Und die Szene, in der ich dann gesagt habe, nee, das könnte echt verdient sein, war die, wo die Kröte aus dem Pool kommt und ihn mit ihrer riesenlangen Zunge da attackiert. Mhm. Weil das war fantastische Mischung aus CGI, das echt gut aussah, ja, und so praktischen Effekten, wenn die Zunge irgendwie irgendwo gegengeknallt ist. Mhm. Ich fand das war richtig geil. Die Effekte
fand ich auch nicht schlecht, ja. Was
also hier? Love and Monsters, da Midnight Sky.
Okay.
Da sehe ich Love and Monsters vorne.
Ja.
Mulan. Mulan fand ich also, dass die Effekte angeht, jetzt auch nicht so geil.
Nee.
Das war so ein typischer Film, so sieht's halt aus, wenn du 200 Millionen darauf schmeißt.
Ja.
So, also kannst dich gar nicht gegen wehren.
Ja.
So, und also da ist auch Love and Monsters besser. The One and Only Ivan, das ist diese Disney Plus sprechende Tiere-Geschichte, die habe ich nicht gesehen.
Nee.
Sah okay aus, und Tenet.
Ja.
Wahrscheinlich wird Tenet da gewinnen.
Ja, ne?
Aber jetzt rein persönlich wäre da Love and Monsters dann auch direkt auf 2 bei mir.
Ja, wäre bei mir auch. Also ich weiß nicht, Mulan ist jetzt auch so, ist halt nett, aber ich muss auch sagen, also die Monster, so wie gesagt, wir haben ja schon drüber geredet, vom Design her, das war schon echt cool und hat sich auch irgendwie natürlich in den Film eingebettet. Also ich gehe auch nochmal zu dem von Christoph schon sehr gehypten Tausendfüßler dahin. Das sah halt wirklich fantastisch aus. Und auch so diese Würmer, die Kröte und keine Ahnung was. Also ja, ich meine, ich würde es dem Film gönnen, wenn er am Ende sagen kann, ja, wir haben einen Oscar bekommen für die besten Effekte. Warum nicht, ne?
Da können wir jetzt auch verhindern, dass die Hälfte der Zuschauer an der Stelle den Film ausmacht, indem wir sagen, ich spoiler jetzt, der Hund überlebt.
So,
weil das
ja
ist in der
ist
Szene,
wichtig, ja,
ich mache mir ja nie um irgendwelche Figuren Sorgen, ne? Aber in der Szene mit dem Tausendfüßler und dem Hund, ich kenne viele Leute, die da sehr empfindlich reagieren
bei
sowas.
Ich habe auch gesagt, okay, also das sage ich mir aber gefühlt überall, wo so ein Hund vorkommt, deswegen kann ich mir I Am Legend auch nach wie vor irgendwie nicht so gut angucken, weil ich weiß, was mit dem Hund passiert. Aber hier so, wo ich mir denke, okay, ihr könnt Joel umbringen, ihr könnt sie alle umbringen, aber der Hund muss am Ende auf so einem Berg von Monsterleichen stehen und machen und sagen, ich habe gewonnen. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir noch ein kurzes Fazit. Ben, weil das heute hier dein Leinwandliebe-Debüt war, darfst du dein Fazit und deine Wertung für Love and Monsters als Erster abgeben.
Okay, ja, für mich ein sympathisches, munteres Endzeitabenteuer mit ja schönen Monstern, die für mich nicht ganz so kreativ waren, und ein Film, der dann auch, finde ich, in der zweiten Hälfte leider sich dann etwas gezogen hat, wo ich dann das Interesse verloren habe. Also für mich ist es ein durchschnittlicher Film, der bekommt 2,5 von 5 Sternen.
Oha, okay.
Ich gebe mehr.
Ja, Sache.
Weil, ja, ich geb gute 3,5.
Ja.
Also ich fand ihn auch mega sympathisch. Ich fand den gut unterhaltsam. Ich gebe Ben recht, dass es in der zweiten Hälfte Längen gibt. Kommt man leider nicht drum rum, aber das gibt es in diesem Genre. Bei diesem Road, das ist ja quasi ein Road-Movie, auch
genau,
wenn er zu Fuß
geht.
Und das irgendwie, einige Stationen sind immer schwächer als andere. So, aber insgesamt, nee, genug Kreativität drin, obwohl sich der Film jetzt nicht irgendwie neu anfühlt. Der fühlt sich frisch an.
Ja.
Obwohl die Elemente alle bekannt sind. Und ich finde es halt angenehm. Normalerweise würde das halt, diese Art von Film heutzutage ist halt immer gleich so richtig Meta, so dass du merkst, die Macher zwinkern dich die ganze Zeit nur an und halten dir die ganze Zeit vor, welche 1000 Filme sie schon gesehen haben und was sie alles kennen. Es gibt in diesem Film auch viele Anspielungen auf den Film Stand By Me. Aber davon abgesehen ist das halt alles so ein bisschen so naiv. Also genau dieser Film hätte halt in den 80ern auch entstehen können. Zombieland nicht.
Ja.
Zombieland ist halt ein typischer neumodischer Kram, kann man auch mögen. Aber das hier ist mehr so diese naive Freude. Ja, das andere ist so diese zynische Freude. Und ich mag insgesamt das hier lieber.
Ja.
Also gute 3 Sterne.
3 jetzt? Vorhin hast
3,5 habe ich gesagt.
Achso,
gute
3,5. Jetzt hast du 3 gesagt. Ja, ich bin da auch voll bei dir. Und ich glaube, das ist ja auch die Filmstartswertung insgesamt, 3,5 Sterne.
Ja.
Bin ich auch dabei.
Übrigens auch ein Debüt.
Oh, sehr schön.
Dann, auch eine neue Autorin von uns.
Oh, sehr. Dann herzlich willkommen im Filmstaatskritiker Pendant. Ich gebe auch 3,5 Sterne. Ich fand, wie gesagt, also das Finale ist ein bisschen schwach, aber alles andere fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ich mochte tatsächlich Dylan O'Brien wahnsinnig gerne. Ich fand auch den Rest des Casts war wirklich gut ausgewählt. Es hat Spaß gemacht, sich in dieser Welt irgendwie aufzuhalten. Und wie gesagt, von mir aus können Sie da gerne noch einen zweiten Teil hinten irgendwie dran klatschen. Ich, mit den gleichen Schauspielern, ich würde ihn mir angucken. Ist auf jeden Fall so ein cooler Wochenendfilm, den man sich so gechillt, wie Christoph vorhin schon meinte, so mit, gefühlt mit der ganzen Familie eigentlich angucken kann, weil es wird nicht so arg schlimm. Deswegen, ja, ich bleibe auch bei 3,5.
Welchen Titel willst du? Meiner wäre Love durchgestrichen und dann End, dann Klammer auf, Even More, Klammer zu, Monsters.
Das wäre ein bisschen langer Titel, aber ja, warum nicht?
Wieso lang? Das Love durchgestrichen ist ja nicht länger, das ist ja nur Love, ach so, und dann Strich da durch.
Ja gut, wir wissen ja nicht, vielleicht gibt es dann...
Ja, aber das ist der Titel, den ich mir wünsche.
Ach so, okay.
Du darfst dir auch einen wünschen, du darfst nicht mal einem Wunschtitel widersprechen.
Okay, Entschuldigung.
Ich unterstütze Christoph, ich finde es einen guten Titel.
Ja. Besser als Love and Monsters 2.
Ja, na, das sowieso. Das
ist ja auch dann noch mit römischen Ziffern.
Ja, natürlich, das klingt cooler. Oder Love 2 Monsters oder irgendwie sowas.
Nee, das ist mir einfach so wert, aber nein.
Keine Ahnung, mir fällt auf die Schnellkeit, ich finde deinen auch nicht schlecht.
Dankeschön.
Aber okay, gut, damit haben wir mal einen etwas kürzeren Podcast gehabt, aber kann ja auch mal sein, dann habt ihr mehr Zeit, um andere Filme zu gucken oder um jetzt Love and Monsters zu gucken. Ich bedanke mich an allererster Stelle bei Ben, dass du heute mal hier warst. Gerne öfter mal vorbeikommen.
Jo, danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Danke. Christoph, schön, dass du wieder hier warst und dir hier gemeinsam mit mir noch mit Corona getestet hier schön.
Ja, das war heute tatsächlich mein erster. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber ich habe festgestellt, also dieses, ich habe sozusagen nicht sowas, das haben ja auch manche, dass die so in der Nase, wenn du so ein Stäbchen in die Nase rammst, dass dann so, dass die das nicht abkönnen. Das habe ich gar nicht. Aber ich habe festgestellt, dass ich in der Nase mega kitzlig bin. Okay. Ich bin eigentlich überhaupt nicht kitzlig, aber in der Nase bin ich mega kitzlig.
Okay, wenn du das nächste Mal herkommst und hier im Büro so einen Selbsttest machst, möchte ich bitte dabei sein und sehen, wie Christoph sich halb schlapp lacht, weil er sich irgendwie...
Ja, Gefahr.
Sehr gut, sehr gut. Okay, und unser Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns jede Woche fleißig zuhören, die uns abonniert haben, die uns auf der Apple Podcast App bewerten, Reviews schreiben, keine Ahnung was. Das freut uns natürlich immer wahnsinnig sehr. Ihr könnt uns auch Lob, Kritik und Anmerkungen einfach per E-Mail schicken, dann einfach an leinwandliebe@filmstarts.de. Das lesen wir, da freuen wir uns auch immer sehr drüber, wenn es schöne Mails sind, wenn es mal kritische Mails sind, ist das auch vollkommen okay. Deswegen schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, guckt ganz viele Filme. Ciao, ciao.